Ich möchte auch gerne zum Beginn noch beten. Herr Jesus Christus, wo zwei oder drei versammelt sind, bist du in unserer Mitte. Und Herr, wir wollen uns heute über ein Gleichnis auch Gedanken machen, das aus deinem Munde stammt und mit dem du zu den Menschen und zu uns persönlich reden willst. Herr, schenke mir jetzt auch die richtigen Worte, dass ich das weitergebe, was du zu sagen hast, und alles andere weglasse. Und schenke uns offene Ohren und offene Herzen, dass wir das aufnehmen, was dein Geist zu sagen hat. Amen. Ja, wir haben das Thema, die Schlüssel zum Glück. Und was ist Glück? Habt ihr euch schon ein bisschen Gedanken gemacht? Also der kleine Max, der bekommt am Ende des Schuljahres sein Zeugnis und leider fällt es katastrophal aus. Und auf dem Nachhauseweg überlegt er sich, wie bringt er das seinen Eltern jetzt bei? Und als Max daheim seinem Vater begegnet, lacht er ihn freudestrahlend an und sagt, Papa, du hast Glück. Ja, wieso? Du musst mir nächstes Jahr keine neuen Schulbücher kaufen. Also wir sehen, das mit dem Glück ist gar nicht so einfach. Da versteht manch einer etwas Unterschiedliches darunter. Und vielleicht gehe ich mal ganz kurz durch die Reihen und frage euch mal, was fällt euch spontan zum Glück ein? Ganz aus dem Bauch raus. Gesundheit, Zufriedenheit. Dir noch was? Wenn es einem gut geht, genau. Friede, Freiheit, Familie, auch Gemeinschaft zu haben. Die Bewahrung, Friede, die Musik.
Glück kann der Zustand sein, wo ich vielleicht nicht erwarte, wo ich überrascht bin, wie gut das
ist. Manchmal überrascht sind. Genau. Gut. Hat noch jemand was?
Wir können glücklich sein, dass wir in einem Land leben, wo wir nicht Krieg haben, dass wo Frieden herrscht.
Genau. Genau. Dass man Frieden hat, dass kein Krieg hat, nicht selbstverständlich. David? Dass wir Jesus Christus haben. Mit dem Wort schließe ich. Ja, das ist wirklich etwas Wunderbares. Heute Morgen hat noch ein kleines Mädchen gesagt, für sie ist Glück, wenn sie nicht mit ihrer Schwester streitet. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, Glück zu erleben und wir dürfen uns auch immer wieder freuen, auch an der herrlichen Natur, an Gemeinschaft und es gibt einfach so viele schöne Dinge. Und wir Menschen, wir sehnen uns alle nach Glück. Es ist sogar so, dass Glück als Freiheitsrecht angesehen wird. Und zwar in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten heißt es, dass jeder Mensch das Recht haben soll, nach Glück zu streben. Aber zu Beginn möchte ich zuerst zwei falsche Schlüssel zum Glück aufzeigen. Und als Text möchte ich das bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn lesen in Lukas 15, die ersten zwei Verse und dann ab Vers 11. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Und jetzt kommt ja eigentlich das Gleichnis vom verlorenen Schaf und von der verlorenen Münze. Und dann heißt es, Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebracht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Fingern und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihm wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot, und nun lebt er wieder, er war verloren, und nun ist er wieder gefunden. Vielleicht wird sich manch einer fragen, was hat das Thema jetzt mit Glück zu tun, dieser Text? Aber in diesem Gleichnis, das wir immer unter dem Namen kennen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, da geht es nicht nur um einen Sohn, sondern es heißt, ein Mann hatte zwei Söhne. Und diese beiden Söhne, das sind für mich zwei extrem gegensätzliche Beispiele, wie wir auf menschliche Weise versuchen, unser Glück zu finden. Und ich glaube, ein jeder von uns wird sich ein bisschen sowohl in dem jüngeren als auch in dem älteren Sohn wiederfinden. Betrachten wir zuerst den jüngeren Sohn. Für ihn bedeutet Glück Freiheit. Er sucht das Glück in der Freiheit. Und Freiheit heißt für ihn, unabhängig zu sein, unabhängig von seinem Vater. Und wir wissen ja, dass in dem Gleichnis der Vater für Gott steht. Also im Prinzip will dieser jüngere Sohn unabhängig sein von Gott, keine Autorität über sich haben. Er will einfach Spaß haben, keine moralischen Grenzen, das Leben genießen und sich nicht so abrackern wie sein älterer Bruder. Und sein Leben, das ist eine große Party. Er lebt in den Tag hinein Und eines Tages kommt der große Absturz. Es geht ihm das Geld aus und er landet buchstäblich bei den Schweinen. Wir wissen ja, dass für die Juden das Schwein ein unreines Tier ist. Und jetzt geht es ihm sogar noch schlechter als den Schweinen. Und wie viele Menschen erging es schon ähnlich wie diesen verlorenen Sohn. Sie suchten ihr Glück im Nachtleben und landeten vielleicht im Alkohol. Sie suchten ihr Glück in der sexuellen Freiheit und zerstörten dadurch ihre Ehe, ihre Familie. Und in den 60er Jahren entstand ja auch eine Jugendbewegung, die Hippies. Und eigentlich war dieser Sinn dieser Hippie-Bewegung auch eine Freiheit, ohne Gott zu suchen. Sie versuchten gegen alles Bürgerliche, gegen alle moralischen Normen zu protestieren, zu rebellieren. Die Rockmusik, die Kleidung, die Haare, das sollte die anständigen Bürger schocken. Und sie suchten auch ihr Glück in der freien Sexualität. Sie suchten nach einer neuen Spiritualität ohne den Gott der Bibel. Ja, sie gingen nach Indien, erforschten die fernöstlichen Religionen oder beschäftigten sich mit Esoterik. Sie suchten auch neue Grenzerfahrungen durch bewusstseinserweiternde Drogen. Und manch einer hatte die Kurve nicht gekriegt und landete in der Drogenabhängigkeit. Und wir sind ja eigentlich alle in diesem Umfeld aufgewachsen. Und das, was in den 60er Jahren noch ein Schock war, das ist heute längst gesellschaftlicher Standard. Freie Sexualität wird in der Schule schon gelernt. Und wir können in jedem Volkshochschulkurs schon fernöstliche Meditation und Yoga besuchen und lernen. Und eigentlich diese Rockmusik, die ja ursprünglich die Generationen trennen sollte, die hat inzwischen auch die Kirche längst erreicht. Also für mich war es auch einmal ganz ein spezielles Erlebnis, als ich mit Eva, das ist schon lange her, einmal in Kuba gewesen bin. Und wir sind mal an einem Abend dann bei so einem kubanischen Abend dabei gewesen mit kubanischer Musik. Und das war für mich so faszinierend, wie da 8-jährige Kinder und 80-jährige Großeltern gemeinsam zur gleichen Musik getanzt haben. Also sie haben eine Musik gehabt, die alle jung und alt miteinander verbunden hatte. Und jeder hatte Freude. Und ich glaube, das sollte auch für die Gemeinde gelten, dass auch da eine Musik da ist, die verbindet. Ja, der jüngere Sohn wollte das Leben genießen, er suchte die Freiheit. Was ist nun falsch an dem Weg des jüngeren Sohnes? Ja, in Wirklichkeit war er ein Egoist. Er lebte seine Freiheit auf Kosten anderer Menschen aus. Er vergnügt sich auf die Kosten seines Vaters. Ja, vielleicht musste sein Vater auch Felder verkaufen, damit er seinem Sohn das Erbe auszahlen konnte. Vielleicht musste er Mitarbeiter entlassen, nur damit sich der Sohn vergnügen konnte. Und das ist auch immer etwas, was wir uns fragen müssen. Suchen wir unser Glück auf Kosten anderer Menschen? Der jüngere Sohn sucht Freiheit, aber dabei vergisst er etwas, das zu echter Freiheit immer etwas dazugehört, und zwar Verantwortung. Echte Freiheit bedeutet, die volle Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen und niemand anderen die Schuld zu geben, wenn etwas schiefläuft. Ach ja, die haben mich alle ausgenützt. Oder auch nicht den Umständen die Schuld zu geben. Ja, wenn ich diese Hungersnot gekommen wäre, dann hätte ich es ja geschafft. Der jüngere Sohn übernahm keine Verantwortung für sein Leben. Er verschleuderte sein Vermögen, ohne für die Zukunft vorzusorgen. Vielleicht auch so ein kleiner Nebengedanke. Heute kämpfen ja auch die Abtreibungsbefürworter so hart für das Recht auf Abtreibung. Aber im Prinzip wollen sie auch Freiheit ohne Verantwortung. Sie wollen eigentlich die Freiheit haben, zu sagen, ja, ich gehe jetzt mit jemandem ins Bett, ohne mir Gedanken zu machen, ohne Verantwortung zu übernehmen, und mir vorher die Gedanken machen, ja, was ist, wenn jetzt was passiert, wenn sie schwanger ist, will ich auch die Verantwortung übernehmen und diese Frau heiraten. Nein, ich will heute meinen Spaß, und wenn etwas passiert, ja, dann machen wir das Kind halt weg. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es uns bewusst wird, nur bei Gott finden wir wahre Freiheit. Jesus Christus sagt, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Was würden wir eigentlich sagen, wenn unser Kind zu uns kommt und sagt, ja, gib mir mein Erbe? Dann würden wir doch sagen, ja, geht's noch? Kannst du nicht warten, bis wir tot sind? Sollen wir unser Haus verkaufen? Und du kannst doch sowieso nicht mit Geld umgehen. Nee, kommt gar nicht in Frage. Aber der Vater geht wortlos auf die Bitte des Sohnes ein. Der Vater respektiert die Freiheit des Sohnes, auch wenn es ihm sehr viel kostet. Der Vater geht auf den Wunsch des Sohnes ein, weil er weiß, der Sohn wird ansonsten niemals zufrieden sein. Und der Sohn wird erst wirklich dann zu ihm zurückkehren, wenn er erkannt hat, dass sein eigener Weg falsch ist. Und das ist ganz wichtig, Liebe kann nicht erzwungen werden. Zu echter Liebe gehört immer auch echte Freiheit. Aber es ist so wunderbar, dass eben der Sohn dann irgendwann erkennt, was er bei seinem Vater hatte, dass er beschließt, umzukehren und Gott und seinen Vater um Vergebung zu bitten. Und dann ist es auch so wunderbar, dass der Vater dem Sohn keine Vorwürfe macht, nicht sagt, ja, jetzt kommst du ja endlich angekrochen. Nein, er läuft ihm voller Mitleid entgegen, nimmt ihn in den Arm und küsst ihn. Und wir müssen uns ja da vorstellen, damals, da lief ja ein würdevoller Patriarch, der lief ja nicht, sondern der ging ja normalerweise. Aber dieser Vater liebte seinen Sohn so sehr, dass er seinen Stolz aufgab und dem Sohn entgegenkam. Und sagte, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Und das ist doch das wahre Glück, wenn wir die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater, mit Jesus Christus, genießen dürfen. Und eins weiß ich ganz gewiss, in diesem Moment sehnte sich der jüngere Sohn nicht mehr nach seinem alten Leben zurück. Ja, und ich durfte in meinem Leben, ob das jetzt im Beruf oder im Privatleben war, viele schöne Glücksmomente erleben. Aber ich muss sagen, seitdem Jesus Christus in mein Leben gekommen ist, möchte ich auch nie mehr in die Welt zurück. Wer einmal von dieser himmlischen Freude, von dieser himmlischen Liebe geschmeckt hat, will nie mehr etwas anderes. Aber was ist nun mit dem älteren Sohn? Er hält seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Der ältere Sohn, der sucht sein Glück über die Leistung. Er sagt sich, jeder ist seines Glückes Schmied. Also wenn ich viel leiste, wenn ich viel arbeite, dann kann ich mir auch etwas leisten. Dann bekomme ich ein tolles Auto, ein tolles Haus, einen Flachbildschirm. Und wenn ich viel leiste, dann bekomme ich auch Anerkennung. Wenn ich mich richtig verhalte, dann bin ich beliebt. Und natürlich sind Fleiß und Anstand durchaus christliche Werte. Aber es ist eben ganz wichtig, ich soll mir keine Liebe verdienen wollen. Liebe ist ein Geschenk. Und das ist eben das Problem des älteren Sohnes. Er will sich alles durch seine Leistung verdienen. Eigentlich liebt doch der Vater beide Söhne und zeigt es ihnen auch. Aber nein, er will sich eigentlich sein Erbe nochmal verdienen, dass er vielleicht auch sagen kann, Papa, ich bin unabhängig von dir, da steht mir alles zu. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir Leistung anerkennen, dass wir auch mal jemand loben und sagen, das hast du gut gemacht. Aber ich denke, es gibt eben auch ein ungesundes Maß, wenn ein Mensch Anerkennung sucht. Und zwar, wenn er beginnt, süchtig zu werden nach Anerkennung. Wenn er davon abhängig wird, dass er bei anderen Menschen Anerkennung bekommen will. Und das ist ja eigentlich unglaublich, was Menschen heute tun, damit sie Anerkennung bekommen. Also junge Männer trainieren mehrmals in der Woche im Fitnesscenter. Eigentlich hübsche Mädchen lassen teure Schönheitsoperationen über sich ergehen. Nur damit ihre Bilder im Internet einen Klick, einen Gefällt mir, ja, Klick bekommen. Der ältere Sohn, der sehnt sich nach Anerkennung von seinem Vater. Er macht dem Vater Vorwürfe, dass er ihm nie ein Fest bereitet hat. Also innerlich dachte er sich, ja, bin ich eigentlich blöd? Ich rackere mich all die Jahre ab, mein Bruder hat das schönste Leben, verschleudert das ganze Geld und am Ende bekommt er noch ein großes Fest. Und der Vater antwortete ihm, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Dem älteren Bruder, dem war es gar nie bewusst, was er bei seinem Vater eigentlich hatte. Wir haben es ja schon in der Einleitung, in den Liedern gehört, es ist so wichtig, dass wir lernen, dankbar zu sein für das, was wir haben. Dass wir überhaupt erkennen, überhaupt sehen, wie gut es uns geht und dafür auch unserem Herrn danken für all das Gute. Und Dankbarkeit, das ist ein ganz großer Schlüssel zum Glück. Und wenn ich nie gelernt habe, das, was wir haben, zu genießen, dann werde ich es auch später nicht können. Wenn ich nie gelernt habe, dankbar zu sein für das, was ich habe, dann werde ich immer undankbar sein, weil ich immer nur auf das schaue, was ich nicht habe. Aber das Spannende an diesem Gleichnis ist wirklich, wenn wir verstehen, zu wem hat eigentlich Jesus dieses Gleichnis geredet. Es sind ja zwei Gruppen, die er in diesem Gleichnis anspricht. Das ist auf der einen Seite die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die haben ihn ja kritisiert, dass er Gemeinschaft mit den Sündern hat, mit den Ausbeutern, mit Huren und mit Trinkern. Und er spricht jetzt eben beide Gruppen an und dadurch bekommt dieses Gleichnis eine ganz besondere Sprengkraft. Der jüngere Sohn, der steht eben für die Gruppe der Sünder und der ältere Sohn steht eben für die Pharisäer, für die religiöse Oberschicht, also eigentlich die bibeltreuen Gläubigen, die alles richtig machen wollen. Und einen ganz großen Vorteil haben die Sünder. Sie wissen ganz klar, dass ihr Leben Gott nicht gefällt und dass sie umkehren müssen zu Gott. Aber die Pharisäer eben, die sind eben auch ein Bild für die Selbstgerechtigkeit, auch ein Bild manchmal für uns bibeltreue Gläubige. Und das Hauptproblem des großen Bruders ist seine Selbstgerechtigkeit. Er zieht sein Glück, seine Befriedigung daraus, dass er besser ist als sein Bruder. Also ich bin der Gute, ich bin fleißig, aber mein Bruder, der ist ein Versager, ein Faulpelz. Ich bin ein anständiger Mensch, aber mein Bruder, das ist ein gottloser Mensch. Ach, wenn nur alle so wären wie ich. Es ist so wunderbar, dass es eben heißt, dass die Sünder Jesus gerne hörten. Warum? Weil er sie nicht richtete und weil er nicht über sie urteilte, sondern ihnen Liebe zeigte. Menschlich gesehen müssen wir sagen, können wir verstehen, wenn der ältere Bruder zornig ist. Damals war es ja so, dass der ältere Bruder 2/3 erbte und der Rest der Familie 1/3. Und jetzt hat der jüngere Sohn 1/3 aufgebracht. Der Vater hat ihn jetzt wieder als Erbe eingesetzt und jetzt erbt er wieder 1/3. Das heißt, von dem ursprünglichen Erbe von 66% blieben jetzt dem älteren Bruder nur noch 44% übrig. Aber was wäre eigentlich die Aufgabe des älteren Bruders gewesen? Seine Aufgabe wäre es gewesen, dem jüngeren Bruder nachzugehen und ihm zur Umkehr zu bewegen. Er hätte auch über die Not seines Bruders mit seinem Vater mittrauern sollen, mitbeten sollen und sich auch mitfreuen sollen, als endlich sein jüngerer Bruder umgekehrt ist. Und der Vater sagt sogar im letzten Vers: Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Und Jesus will den Pharisäern sagen, er will eigentlich den Gläubigen sagen: Ihr Auftrag ist es, den Sündern in Liebe nachzugehen. Wie sieht das bei uns aus? Haben wir diesen Auftrag noch im Herzen, den verlorenen Söhnen und Töchtern hinterherzugehen? Was machen wir, wenn plötzlich ein verlorener Sohn, ein Obdachloser, eine Prostituierte, ein tätowierter Rocker in unsere Gemeinde kommt? Natürlich haben wir Berührungsängste, brauchen wir Weisheit, wie wir sie anreden sollen. Es braucht auch Weisheit, dass wir richtig mit so einer Situation umgehen. Auch der Vater hat jetzt nicht dem verlorenen Sohn noch Geld geschickt, dann hätte er nur das Leiden verlängert. Aber doch ist es doch wichtig, dass wir diesen Auftrag nicht aus dem Blickwinkel bekommen, auch den verlorenen Menschen nachzugehen. In Lukas 15 steht eben auch das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und ein Schäfer, der 99 Schafe hat oder 100 Schafe hat und ein Schaf verliert, der sagt ja auch nicht: Ja, ich habe ja noch 99, sondern er leidet mit dem verlorenen Schaf mit und geht ihm so lange hinterher, bis er es wiedergefunden hat. Oder in dem Gleichnis von der verlorenen Münze will Jesus sagen: Wenn wir etwas sehr Wertvolles verloren haben, dann suchen wir auch so lange, bis wir es wiedergefunden haben. Ist nicht ein verlorener Mensch viel wertvoller als Geld? Eigentlich ist die wirklich tragische Figur in dem Gleichnis der ältere Sohn. Er ist eigentlich der wahre verlorene Sohn und das Schlimmste, er bemerkt es noch nicht einmal. Er steht nämlich am Ende der Erzählung draußen vor der Türe, draußen vor der Himmelstür und wir wissen nicht, ob er der Einladung des Vaters noch gefolgt ist. Und ein Bibellehrer sagte einmal: Die größte Barriere zwischen den Pharisäern und Gott sind nicht ihre Sünden, sondern ihre verdammenswerten guten Werke. Wenn ich heute auf die Straße gehe und Menschen frage, wo sie nach dem Tod sein werden, dann werden diejenigen, die noch an Gott glauben, sagen: Ja, ich glaube, ich komme in den Himmel. Ja, warum? Ja, ich bin ein guter Mensch. Aber jetzt werde ich mal eine Aussage machen, die etwas herausfordernd ist. Im Himmel wird kein einziger guter Mensch sein. Ja, wen sollen wir denn nehmen als Maßstab für einen guten Menschen? Sollen wir Paulus als Maßstab nehmen? Ich glaube, dann wäre keiner von uns im Himmel. Es gab nur einen einzigen guten Mensch, der im Himmel ist, der Gottes Maßstabe erfüllte und ohne Sünden war, und das war Jesus Christus. Kein Mensch kann sich den Himmel mit guten Werken verdienen. Und Gott will auch gar nicht, dass wir uns den Himmel verdienen. Was hat denn der jüngere Sohn geleistet, dass er wieder zurück durfte? nichts. Er hatte nur seinen Vater um Vergebung gebeten. Und die Bibel sagt auch ganz klar, wenn wir versuchen würden, durch gute Werke uns den Himmel verdienen, dann würde unsere Schuld nur von unseren, also die guten Werke nur von unserer Schuld abgezogen, aber am Ende bleibt immer ein Minus auf dem Konto. Und das ist ja gerade das Wunderbare am Evangelium, die frohe Botschaft, dass ich selbst nichts leisten muss, sondern dass Jesus Christus unsere Schuld bezahlt hat. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Er hat unsere Schuld und unsere Sünden mit seinem Blut und Leben am Kreuz von Golgatha getragen. Und damit hat jeder Mensch, selbst der größte Sünder, die Möglichkeit, zu Gott umzukehren. Und einerseits ist das so einfach zu verstehen, aber andererseits ist das wieder so schwierig. Weil wir Menschen, wir sind so in einem Leistungsdenken drin, wir denken immer in dieser Welt, da gibt es nichts geschenkt, ich muss mir alles verdienen. Wir Menschen sind auch so religiös, wir denken immer, wir müssen uns irgendwie den Himmel verdienen. Und obwohl eigentlich der neue Bund uns frei macht vom Gesetz, erfindet wieder die christliche Religion neue Gebote, neue Gesetze, nur damit wieder unsere eigene Leistung ins Spiel kommt. Was muss ich eigentlich tun, damit ich ins Vaterhaus eintreten kann und mitfeiern darf? Wir können das wunderbar an dem Gleichnis vom verlorenen Sohn sehen. Der Vater sagte, mein Sohn war tot. Also menschlich gesehen war ja der jüngere Sohn quicklebendig. Er feierte Partys Tag und Nacht. Aber geistlich gesehen war er tot. Er hatte die Verbindung zum Vater verloren. Und auch der ältere Sohn war geistlich tot. Seine Selbstgerechtigkeit und Lieblosigkeit trennte ihn vom Vater. Und die Bibel sagt ganz klar, dass jeder Mensch von Natur aus geistlich tot ist und getrennt ist von Gott. Und jetzt frage ich dich, hast du eine lebendige Beziehung zu Gott? Und der erste Schlüssel zum Glück ist, wenn wir erkennen, was unser wahrer geistlicher Zustand ist. Beim jüngeren Sohn heißt es, jetzt kam er zur Besinnung. In seiner Not gingen ihm die Augen auf und er erkannte seinen Fehler. Und auch wir müssen erkennen, dass wir aufgrund unserer Sünde draußen vor der Türe stehen. Und Sünde heißt nichts anderes, als getrennt zu sein vom Vater. Dass wir nicht in die Tür des Vaterhauses eintreten wollen. Der nächste Schlüssel ist die Umkehr zum Vater. Nach dem Erkennen unseres geistlichen Zustandes kommt der Entscheid, wieder zurück zu wollen zum Hause des Vaters, wieder in der Gemeinschaft mit dem Vater leben zu wollen. Und dieser Entscheid beinhaltet immer auch das Bekennen unserer Fehler. Er sagt, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Mit unseren Sünden schaden wir uns selbst. Mit unseren Sünden schaden wir auch anderen Menschen, aber wir betrüben zuerst immer auch Gott. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir ihn immer zuerst um Vergebung bitten. Und wenn wir unsere Sünden erkennen und bekennen, dann kommt der Vater ins Spiel, dann kommt der dritte Schlüssel ins Spiel und der kommt nun von Gott. Er öffnet uns nämlich die Tür, er macht uns zu einem Kind Gottes. Er steckt uns wieder einen Ring an den Finger, das ist das Siegel, dass wir sein Sohn, sein Kind sind. Er zieht uns neue weiße Kleider an, ein Bild in der Bibel, dass die Sünden vergeben sind. Und wir dürfen ins Vaterhaus eintreten. Und jeder Mensch muss für sich ganz allein diese Schritte vollziehen. Erkennen seines geistlichen Zustandes, Umkehr und Bekennen seiner Schuld, die Erlösung durch Jesus Christus annehmen und den Wunsch zu haben, im Haus des Vaters zu bleiben. Im Himmel gibt es nur Freiwillige. Willst du die Liebe Gottes annehmen oder stehst du noch draußen vor der Tür? Jesus Christus hat gesagt, ich bin die Tür. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Amen. Ich möchte noch kurz stille sein und dann mit Gebet schließen. Und es kann auch ein jeder über das nachdenken, was er gehört hat. Ja, Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Tür bist und dass du die Tür für uns zum Vaterhaus geöffnet hast und dass wir nicht mehr an den falschen Stellen suchen müssen, ja, bei einer falschen Freiheit oder dass wir versuchen, irgendwie alles selbst zu verdienen und Anerkennung von Menschen zu bekommen. Du bist die Tür und dadurch, dass du die Schuld bezahlt hast, dürfen wir Vergebung haben unserer Sünde und wieder ins Vaterhaus eintreten. Und du willst in unser Leben kommen, du willst uns deine Liebe zeigen. Du willst uns zu deinem himmlischen Festmahl einladen und es hat noch viele freie Plätze in deinen himmlischen Wohnungen. O Herr, schenke es uns doch, dass wir unsere Herzenstüre öffnen und dich in unser Leben aufnehmen. Amen. Ja, dann möchten wir auch diesen Abend auch wieder den Herrn in Dankbarkeit zurückgeben und auch hoffen, dass dieser Abend auch in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Und ich möchte zum Abschluss noch den Segen sprechen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und Herr, wir danken dir, dass wir deinen Segen in unserem Leben erleben durften, dass du in unser Leben gekommen bist, und schenke es einem jeden, der dich noch nicht persönlich kennt. Amen. Ich wünsche euch eine schöne Woche.